Und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und Angelika hat das super eingeleitet mit dem Ü-Ei. Es geht um Erwartungen. Und ich würde dich jetzt bitten, dich einmal in deine Fantasie zu begeben und dir etwas vorzustellen. Stell dir vor, du stehst morgens auf und setzt dich hin und merkst, oh, mir geht's überhaupt nicht gut. Heute bin ich wirklich krank. Und weiß, ich muss heute zum Arzt meines Vertrauens gehen. Du machst dich auf den Weg, kommst an und wirst von der am Empfang gebeten, den Platz zu nehmen im Wartezimmer. Und links von dir sind ein paar Zeitschriften und im Raum sind auch schon Menschen. In so einem Wartezimmer ist die Hoffnung bzw. die Erwartung sehr hoch, dass ich hoffentlich bald drankomme, weil mir geht es nicht gut und ich bitte drum, dass der Arzt hoffentlich bald Zeit für mich hat, dass ich endlich dran bin. Ich will immer Zahnarzthelferin sagen, weil meine Frau Zahnarzthelferin ist. Ich sage es Arzthelferin. So, die Arzthelferin kommt ins Zimmer, ruft einen Namen auf, leider nicht deinen. Deine Erwartung, ja okay, gut, kann man verkraften, ich bin ja erst reingekommen. Und jetzt in diesem Moment, so bin ich zum Beispiel, ich fange an zu zählen und schaue, wer ist denn schon im Raum, wie viele, wer war schon da, als ich kam und wer kam danach. Und ich schätze ab. Nachdem die erste Person aufgerufen wurde und zurückkam, sich die Jacke abholt, wie viel Zeit hat der Arzt ungefähr pro Person, pro Nase oder pro Erkältung? Und vielleicht so abzuschätzen. Ich weiß nicht, ob ist noch jemand so, der gerne so ein bisschen abschätzt, hofft, wann ich dran bin. Nur so ein paar, ja, grob, jetzt nicht so, nicht per Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und die Arzthelferin kommt erneut rein und ruft die nächste Person, eine Frau steht auf, die nach dir gekommen ist. Und in mir, oh, also, wieso, warum? Also, ich erwarte eigentlich, dass es schon fair nach Reihenfolge läuft, dass ich gleich drankomme. Nun bist du endlich dran, wirst ins Zimmer gebeten, der Arzt. Du versuchst so genau wie möglich zu erklären, was dein Anliegen ist, wo es piekst, wo es dir nicht gut geht. Und der Arzt nickt, versteht und sagt dir, in meinem Fall, Herr Enz, gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich einfach aus. Also meine Erwartungen an Arzt waren deutlich höher, als dass er mir den gut gemeinten Rat gibt, in diesem Fall bitte einfach nach Hause zu gehen und sich zu entspannen, sich hinzulegen, vielleicht mal einen Tee zu trinken. Und ich weiß, dass in diesem kurzen Abschnitt mehr als 5 Erwartungen drin waren, denn meine Erwartung war morgens schon gesund aufzustehen und nicht krank zu sein. Meine Erwartung war auch, dass ich rechtzeitig vom Arzt reingebeten werde oder dass er mir auch endlich etwas gibt, was meine Schmerzen lindert oder damit es mir hoffentlich ein bisschen besser geht und schneller besser geht. Und ich glaube, Erwartungen haben das große Potenzial, mich und dich und uns zu enttäuschen. Ein ganz großes Potenzial. Und da geht es bei weitem nicht nur um die Diagnose des Arztes bei einer Erkältung oder bei dem, was du dir gerade vielleicht vorgestellt hast, sondern unser Leben ist geprägt von Enttäuschungen aufgrund von Erwartungen, die liegen gelassen wurden. Vielleicht Erwartungen von Eltern an den Kindern, was aus ihnen wird, was sie für einen Abschluss machen, dass sie hoffentlich diese Ausbildung machen oder einen anderen Weg gehen, als sie mir ständig kommunizieren. Und auch andersrum, Kinder an ihre Eltern. Oder auch bei dem guten und wunderschönen Tag, wo es hieß, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Bei der kirchlichen Trauung, wo das Ja-Wort gegeben wird, stellt sich durchaus danach heraus, dass die heißgeliebte Partnerin oder Partner doch Ecken und Kanten hat. Und die Erwartungen vielleicht doch in eine andere Richtung gehen, wie sich auch über die Jahre oder vielleicht in kurzer Zeit auch rausstellen. Und so gehen wir durchs Leben, Events, Gottesdienste, Freunde, Familie und auch Geschenke oder Reisen haben so ihr Potenzial, uns zu enttäuschen, wenn wir eine hohe Erwartung darin setzen und sie da hineinlegen. Und ich glaube, die Bibel berichtet viel von Erwartungen und Enttäuschungen. Wir lesen von Zusagen Gottes und Menschen, die diese Zusage wahrgenommen haben, jedoch vielleicht ein bisschen zu schnell waren, diese Zusage wahrmachen zu wollen, oder Menschen, die deprimiert waren, weil sie sich das alles ganz anders vorgestellt haben, wie der reiche Jüngling, der doch alles abgeben sollte, der gefragt hat, wie erfahre ich denn Erlösung? Und seine Erwartung war deutlich anders, gehe ich mal von aus, als dass er diese Antwort von Jesus bekommt. Und in der Bibel, in Lukas 24, 13 bis 34, haben wir einen Abschnitt, der begibt sich nach der Auferstehung Jesu. Und da sind zwei Jünger auf dem Weg in das Dorf Emmaus. Und die beiden haben großartige Dinge mit Jesus erlebt. Sie haben gesehen, dass die Prophezeiung wahr geworden sind. Jesus hat Wunder getan und sie waren live dabei und haben es gesehen. Und Jesus hat sie gelehrt und ihnen so viele Dinge gezeigt, die sie vorher nicht kannten. Und sagen, er ist der Retter Israels. Er wird die Römer stürzen. Er wird sich herausstellen als der König aller Könige. Und nun sind sie auf dem Weg und sind deprimiert, weil es anders gekommen war, als sie eventuell erwartet hatten. Denn Jesus stieg nicht herab vom Kreuz und hat direkt triumphiert, sondern ihr Gesichtspunkt war, Jesus starb und die Römer sind geblieben. Wir haben verloren. Und von dieser Enttäuschung, aus dieser Erwartung heraus, das ist Jesus, denn in der Stelle steht auch, dass sie sagen selber, die Prophezeiung hat sich erfüllt, was die Propheten gesagt haben über Jesus. Und dann sagen sie direkt, aber anders als erhofft, ist er nicht da. Und auf diesem Weg sprechen sie mit ihm und das Interessante, sie erkennen ihn nicht. Jesus stößt dazu, der auferstandene Jesus auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus und sie erkennen Jesus persönlich nicht. Sie erkennen ihn nicht und Jesus fängt an, ihn aus der Heiligen Schrift zu erzählen, ihn alles zu erklären, weil sie ihn nicht erkannt haben und sich darüber beschwert haben, wie es denn gekommen sei, dass Jesus nicht triumphiert hat. Und er erklärt ihnen alles, aber sie haben ihn nicht erkannt. Ich glaube, dass dieses Enttäuschungspotenzial da in diesem Moment so groß war, dass sie nicht erkennen konnten und auch vielleicht nicht wahrnehmen konnten, was dieser für sie in dem Moment fremde Mann, was er ihnen gerade weitergibt. Und es sich wie eine Art, vielleicht sogar Gift in ihnen ausbreitet. Es drückt sie, es hält sie von dem ab, was Jesus ihnen sagt. Und Jesus höchstpersönlich war da. Und hinter diesem Begriff Erwartung steckt das Wort Warten. Das lesen wir eindeutig. Und da ist auch ein Zukunftsglaube dahinter. Man kann es mit Zukunftsglauben betiteln. Etwas auf etwas warten, auf etwas hoffen, was in der Zukunft oder wo ich glaube, dass es passieren sollte. Und oft ergeben sie sich leider, für mich leider, nicht, wie ich es meistens erwarte oder oft erwarte, dass sich Dinge anders entwickeln, auf einer ganz anderen Art und Weise, so wie es bei den Jüngern war. Und ich glaube, Erwartung hat in meinem Auge so ein bisschen eine passive Haltung, darauf zu warten, bis endlich das geschieht, was ich vor Augen habe oder was ich mir vorstellen möchte. Und zu diesem Begriff Erwartung könnte man auch das Wort Wunsch mal näher betrachten, was es damit auf sich hat. Und ich finde den Wunsch, wenn man ihn näher betrachtet, irgendwie etwas angenehmer. Wenn ich mir was wünsche, dann ist es nicht gleich so unter Druck gesetzt. Und es hat er irgendwie was von, es hat ein bisschen positiveren Aspekt. Er ist natürlicher und ich verstehe hinter einem Wunsch auch mehr Antrieb als hinter einer Erwartung, dass es etwas von mir aus kommen sollte, etwas von mir aus kommt und dass ich eher bemüht bin, einem Wunsch nachzujagen als einer Erwartung. Es kommt darauf an, in welcher Zusammensetzung. Wer hat schon mal erlebt, dass jemand zu dir gesagt hat, ich erwarte von dir, Chef, Partner, Schule, egal, in unserem ganzen Leben lang haben wir das erfahren. Menschen haben Erwartungen an uns und wenn sie eine Erwartung haben, dann rechnen sie damit, dass wir sie hoffentlich bestmöglich erfüllen. Sie geben uns etwas vor oder sprechen es aus oder haben es gar nicht ausgesprochen und denken, dass sich diese Erwartung erfüllt, weil es in ihren Augen wohl so sein soll, weil es sich so ergeben soll. Und da entsteht Enttäuschung, Unzufriedenheit oder vielleicht auch Unglaube an meiner Person, an dem, was ich denn umsetzen könnte oder was sie sich vorgestellt haben, was ich ihnen geben könnte, was sie von mir erwartet haben. Wenn ich bestrebt bin, einer Erwartung anderer Personen nachzugehen, dann würde ich mir die Frage stellen, wem gebe ich eigentlich gerade Macht? Habe ich gerade die Macht darüber oder gebe ich jemand anderem die Macht darüber, über mein Leben zu bestimmen, was zu erwarten wäre von mir, was bei rauskommt, wenn ich arbeite oder was privat geschehen soll, wenn Eltern erwarten, was bei den Kindern passieren soll oder wie sie erziehen. Überall stecken Erwartungen hinter und haben das Potenzial, uns zu enttäuschen. Und ich habe mir einen Satz von Johannes Justus geborgt, den werden wir auch gleich mal lesen, weil ich festgestellt habe, dieser Satz, der muss irgendwie gelesen werden. Das hat mir Eddie kommuniziert, weil ich habe den mal ausgesprochen vor ihm, als ich das mal niedergeschrieben habe und er meint, nee, check ich nicht. Muss man mal mit dem Auge sehen. Ich hoffe, das hilft. Enttäuschung ist die Befreiung von Täuschung. Eine Erwartung steht im Raum. Ich kann nicht garantieren, dass es wahr wird oder nicht wahr wird. Bedeutet, wenn ich enttäuscht bin, war es in dem Moment ja eine Täuschung. Und so diesen Satz zu verstehen, den fand ich sehr interessant, weil es stellt sich ja heraus, dass meine Erwartung dann einfach eigentlich nur im Raum stand und sie mich geblendet hat. Und das passiert gerne und oft. Und ich glaube auch, dass es gerne in unseren Kirchen passiert, dass wir zusammenkommen und jeder Einzelne von uns eine Erwartung hat und mit einer Haltung hierher kommt, etwas zu bekommen, vielleicht von jemandem angesprochen zu werden. Ich zum Beispiel, wenn ich in eine fremde Kirche gehe und die mal besuche, habe ich schon grundsätzlich die Erwartung, dass mich hoffentlich jemand anspricht, dass ich eingeladen werde, dass ich mich vielleicht wohlfühle und dass ich irgendwie was mitnehmen kann. Mit so einer Erwartungshaltung gehe ich da rein. Und was passiert, wenn ich das nicht bekomme? Ich bin ernüchtert, ich bin vielleicht so in Gedanken so, oh nee, gefällt mir nicht, was da so alles, so irgendwie unfreundliche Menschen, die gehen Umwege um neue Leute, die meiden mich. Oder vielleicht steigere ich mich rein und denke so, was war falsch mit mir? Sehe ich komisch aus? Warum machen die den Bogen? Alles Mögliche. Wie ihr merkt, es hat ganz viel Potenzial, einfach etwas auszulösen, was auch nicht wahr ist, was innen aufwühlt. Und dann ein ganz krasses Ding, meine eigenen Erwartungen an mich selber. Und da geht es um Entwicklung, um Reife, um Wachstum. Und mehr als je zuvor erlebe ich Entwicklung an mir selber. Oder auch Prozesse, die in mir angegangen werden. Ich bin dankbar, dass ich bei Albert jede Woche sein darf und wir mindestens eine Stunde gemeinsam ein intimes und tiefes Gespräch haben und wo ich Fragen stellen darf und er mich mit Fragen zurück oder er mir Fragen zurückwirft, die ich dann im Umkehrschluss wieder selber beantworten darf, zur Kenntnis komme, eine Erleuchtung kriege. Und dabei ist mir aber auch bewusst, dass Entwicklung dass ich das nicht beschleunigen kann, dass es ist von mir abhängig, aber dass ich nicht allein der Zeitsetzer dafür bin, wie schnell entwickelt sich denn etwas. Und ich glaube auch, die Umgebung macht es aus, wie entwickle ich mich oder wo entwickle ich mich hin, weil die Umgebung macht es aus, wo es hingeht. Also ich kann der weltbeste Schlagzeuger sein, aber wenn mich keiner sieht, bin ich in anderen Augen nicht der Weltbeste, weil mich kennt keiner. Woher sollen sie es wissen? Und da ist die Entwicklung entscheidend. Und da baut sich vielleicht auch ein Druck in einem selber auf. Oder weil ich eine Vorstellung habe, wie ein Mensch vielleicht zu sein hat in der Lebenslage, muss erfolgreich sein, muss ein Haus haben, schon ein Haus vermietet haben, drei Kinder und wenn sie 18 sind, ziehen sie aus. Also wir leben in dem ganzen Erwartungsschema voll. Ich weiß nicht, wie viel du da eingebunden bist und dir Erwartungen setzt oder sie überträgst, aber in Prediger 3, Vers 1 haben wir eine interessante Bibelstelle, die kennen einige von uns. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Alles hat seine Zeit. Das heißt nicht, ich ruhe mich aus und warte, weil dann haben wir wieder den Erwartungsfaktor, sondern danach bestrebt sein, dass etwas mit mir geschieht, dass etwas in mir geschieht, aber dennoch hat die Zeit jemand anders in der Hand. Und da dürfen wir auch dankbar sein, dass es uns nicht überrollt. Und drei Sachen könnte man sich aus diesem Vers ziehen. Und vielleicht kannst du ein oder vielleicht auch sogar alle drei für dich mitnehmen. Gehe nicht davon aus, dass du in ein paar Tagen ein weiser oder zutiefst verständnisvoller Mensch werden kannst. Erwarte nicht zu viel von dir auf einmal, tue einen Schritt nach dem anderen. Und der dritte Punkt gefällt mir besonders. Tue das, was du kannst, aber tue es mit Hingabe. Tue es mit Hingabe. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch oft einfach einen Konflikt bringt. Die Hingabe. Ist sie da? Ist sie in dem da, was ich auch von mir erwarte? Strebe ich danach oder ist es einfach nur etwas Pauschales Ausgesagtes, was im Raum steht? Und die Frage ist, ist es einseitig, die Erwartung, oder kam die Erwartung vielleicht von beiden Seiten? Ich erklär das mal. Es gibt Erwartungen, die sollten da sein oder die sind wichtig zu erfüllen, weil sie von beiden Seiten bestätigt wurden. Wie ein Mietvertrag, ein klassischer Mietvertrag für eine Wohnung. Dort stehen Dinge drin, die der Mieter bitte einzuhalten hat und das wird auch von der Wohnbaugesellschaft erwartet. Somit, weil ich eine Unterschrift gesetzt habe als Mieter, muss ich dieser Erwartung auch nachgehen, beziehungsweise mein Bestreben danach ist es. Wenn die Wohngesellschaft feststellt, Kollege, pass mal auf, das, was im Mietvertrag steht, du hast hier die Wohnung sonst wie abgegeben, das ist nicht richtig, ist es ein guter Grund, dort also nicht nur enttäuscht zu sein, also da gibt es auch einen auf den Deckel. Und da, glaube ich auch, dürfen wir mit diesem Wort Erwartung spielen und nicht spielen, sondern wir dürfen es so annehmen. Eine Erwartung kommt von beiden Seiten. Wir hatten heute Morgen in der Runde, oder Angelika hat es auch gesagt, lass uns was Großes von Gott erwarten. Und jetzt komme ich hier mit Erwartung, kommt eher so negativ in den Sinn. Erwartungen sind nicht gut, setz keine Erwartungen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass Gott hat uns Dinge zugesagt und wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir diese Dinge erwarten, weil beide Seiten zugestimmt haben. Wir wollen die Hand ausstrecken, weil Gott sie schon längst ausgestreckt hat. Wir wollen sie greifen, wir wollen Zusagen anpacken, die Gott uns gegeben hat. Und diese Erwartung, danach wollen wir jagen, danach wollen wir streben. Die Dinge, die Gott uns ausschenkt, die Gott uns gibt, die er uns zur Verfügung stellt, Heilung, Wunder, das alles, das stellt er zur Verfügung und hat uns das zugesagt und wir dürfen das anpacken. Aber es gibt halt auch diese Erwartungen, die stehen einfach da. Ich komme irgendwo hin und erwarte etwas und keiner sagt mir das zu. Wie in der Praxis, wo wir vorhin gesessen haben, hat dir keiner gesagt, dass die Reihenfolge ist, wie jemand in dieses Wartezimmer reinkommt. Vielleicht ist es eine ganz coole, interessante Praxis, die nach Sympathie geht. Ich weiß es nicht, aber wir sind die alleinige Person, die eine Erwartung setzt in diesem Raum, aber niemand dir zugesagt hat, dass das auch, was du dir vorstellst, dass die Erwartung zutreffen wird. Und so kommen wir in unseren Alltag immer und immer mal wieder rein und es frisst uns manchmal auf, weil Erwartungen einfach nur im Raum stehen und sie nicht zusammenkommen. Und deswegen dürfen wir da einen Abstand von nehmen, einen gewissen Abstand. Wenn ich eine Erwartung habe, ein, zwei Schritte nach hinten gehen und es mal mit anderen Augen betrachten, so wie ich jemand anderem begegnen möchte. Meine Erwartungen an andere sind manchmal unangebracht, gar nicht gerechtfertigt oder einfach aus der Luft gegriffen. Und das macht Beziehungen vielleicht kaputt, es macht das Miteinander schwierig und wir laufen aneinander vorbei. Wenn zwei Erwartungen im Raum stehen, wenn ich mit meiner Frau Nicole, die heute leider nicht hier ist, weil sie ihren freien Nachmittag gerne genießen möchte, wenn wir Erwartungen aneinander haben, sie aber nicht aussprechen voreinander, dann laufen wir aneinander vorbei. Und wir kommen da nicht zusammen und es macht unzufrieden von innen. Es macht uns leer, es macht uns auf. Deswegen glaube ich, Erwartungen müssen ausgesprochen werden und miteinander kommuniziert werden. Wir können nicht irgendwo hinkommen und einfach etwas erwarten und denken, jo, so soll es geschehen im Namen Jesu, sondern lass uns darüber sprechen, welche Erwartung wir vielleicht haben und den anderen darin auch verstehen, wieso eventuell etwas nicht ganz so ist, wie ich es mir vorstelle. Und das macht, glaube ich, das Miteinander schön, angenehm und ehrlich. Und in Matthäus 7, Vers 12, das kann man sich vielleicht zu eigen machen, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen, in diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Und dort diesen Schritt einmal nach hinten machen. Und je mehr Erwartung wir an andere oder das Leben haben, umso mehr laufen wir Gefahr, selber Opfer darin zu sein, in unserer eigenen Erwartung. Und wenn wir zurück zu dieser Bibelstelle kommen, wo die Jünger auf Jesus treffen und sie ihn erstmal nicht erkennen und voller Enttäuschung sind und Jesus ihnen sogar predigt und alles erzählt, was eigentlich die Heilige Schrift zu dem Zeitpunkt weitergibt über Jesus, erkennen sie ihn dennoch nicht. Und dann geht es weiter, die beiden laden Jesus ein, ins Haus zu kommen, weil es schon dunkel geworden ist, sie wollen nicht, dass er im Dunkeln rumläuft, und laden ihn ein. Und dann steht dort, dass Jesus mit ihnen zusammengesessen hat, er nahm Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und in diesem Moment erkannten sie Jesus und im selben Moment ist er verschwunden. Und ich glaube, Jesus begegnet uns, er ist schon da. Diese Bibelstelle zeigt mir, dass Jesus schon im Sturm mit uns unterwegs ist. Aber wir brauchen diesen Moment der Ruhe, wo wir uns mal zurückfallen können und dann sehen, dass er schon mittendrin ist und da ist. Und diese Ruhe, wie wir ins Gebet gehen. Gebet geschieht in der Ruhe. Wir kommen zurück und machen uns bewusst, wer ist Gott. Wir kommen zu dem zurück, wer uns gemacht hat und was er für uns möchte und erkennen darin dann, was als nächstes vielleicht sogar dran ist. Und ich habe hier so eine Kerze mitgebracht und ein Streichholz. Eine Kerze muss brennen und leuchten. Und das ist, was ich mit dem Sturm vielleicht, das möchte ich ein bisschen versuchen zu verdeutlichen. Also erstmal, ein Streichholz wird niemals anfangen zu brennen, wenn es wild ist, wenn es draußen windig ist. Es braucht Ruhe, es braucht Zeit, damit das Feuer sich entfachen kann. Beim ersten Mal. Um diese Kerze anzuzünden, brauche ich einen gewissen Abstand zum Feuer. Ich kann das Streichholz doch nicht anzünden, wenn ich so davor bin und die Kerze vor meiner Nase ist. Das ist nicht möglich, das funktioniert nicht. Und ich kann diese Erleuchtung nicht bekommen, wenn ich mitten in Turbulenzen bin und nicht die Möglichkeit habe, mich mal hinzusetzen und das Ganze zu betrachten. So wie diese zwei Jünger, sie haben alles gehört. Jesus hat ihnen alles gesagt, was die Heilige Schrift schon bietet. Aber erst in dem Moment, wo sie Zeit haben und in Ruhe mit ihm sitzen, erkennen sie ihn. Für mich ist das ein schönes Bild davon, dass im Sturm Jesus schon da ist und wir diese Erleuchtung sehen, wenn er mitten unter uns ist und wenn wir ihn einladen. Sie haben die Tür aufgemacht, sie haben Jesus reingebeten und reingelassen. Und genauso dürfen wir, egal ob schon mit Jesus oder noch nicht mit Jesus, die Tür öffnen und ihn reinlassen. Denn er ist schon im Sturm mit uns unterwegs, aber die Tür zu öffnen und ihn reinzubitten, ist das, was wir dann Bekehrung nennen und wo wir sagen, da nehmen wir ihn an und da greifen wir die Hand. Und der Blickwinkel ist entscheidend, wie wir diese Erwartungen vielleicht auch vor allem miteinander aussprechen wollen, wie ich an Erwartungen rangehe. Denn wie ich schon meinte, ich glaube, eine Erwartung ist dann sinnvoll, wenn zwei zusammenkommen, wenn eine Zusage da ist und ich der zustimme oder vielleicht auch nicht. Aber Erwartungen, die mich auffressen, weil ich sie mir ausgedacht habe oder weil jemand anders einfach etwas von mir erwarten möchte, was ich nicht liefern kann, macht uns unruhig und es sorgt für Druck. Und ich habe ein paar Beispielsätze mitgebracht, die das vielleicht für dich noch krasser verdeutlichen. Pastor Albert predigt, Doppelpunkt. Und sagt, ich erwarte, dass im nächsten Semester jeder hier eine Live-Group startet. Oder ist Druck hinter, aber ganz großer Druck. Sagt er aber nicht, würde er so nicht sagen. Amen. Pastor Albert predigt, ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass im nächsten Semester jeder eine Live-Group startet. ist ein Traum, das ist ein Wunsch, das ist ein Bestreben. Und ich finde, in diesem Satz höre ich einen Antrieb. Und der löst nicht nur Antrieb in Albert aus, weil er Pastor ist, sondern diesen einen Wunsch auszusprechen, löst in mir was aus, das zu kommunizieren. Und das macht einiges aus. Stellt euch vor, er würde den ersten Satz nennen und wir sitzen hier. Das, ich weiß nicht, wie würdest du dich fühlen? Unter Druck gesetzt und einfach an den Pranger gestellt, so, du musst eine Live-Group starten. Und noch ein Satz. Ich erwarte eine lebendige und wachsende Kirche, in der sich jede Woche Menschen bekehren. Oder ich wünsche mir eine lebendige und wachsende Kirche, in der sich jede Woche Menschen bekehren. Der Antrieb ist, glaube ich, wir hören es, der Antrieb ist entscheidend. Wo bin ich hinter? Was setzt mich in Bewegung? Und das so zu kommunizieren, für mich selber, einfach dahinter zu sein, den Abstand zu haben und einfach zu sehen, was Gott vorbereitet hat und dort zu sehen, was er tut. Und nicht einfach nur zu sagen, ich erwarte, ich möchte, es sollte und muss. Warum tun wir das? Und da den Abstand zu nehmen. Ist es wirklich das, was ich will? Ist es das, was für mich gerade dran ist? Ist es das, was wichtig ist? Und frage mich dann, ist es dann auch ein Wunsch? Habe ich da einen Antrieb hinter? Und das ist das, wo ich glaube, dass wir da rangehen dürfen. Und da der Titel der Predigt lautet ja auch, Erwartungen sind miese Verräter. Und ich glaube, das passiert mir in dem Moment, ich würde es so betiteln, für mich immer wieder, dass mich Erwartungen enttäuschen. Aber Gott ist da und Gott hat Zusagen für uns. Und möchte, dass wir danach greifen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben und die ist nur für dich. Du kannst gerne deine Augen schließen, dein rechter, linker Nachbar vor dir, hinter dir, absolut gar nicht wichtig, gerade in diesem Moment. Es soll um dich gehen. Und ich merke es bei mir immer wieder, wie mich dieser Druck von eigenen Erwartungen oder Erwartungen, die ich mir einbilde, die andere über mich haben könnten, dass sie mich prägen, dass sie mich zum Teil auch navigieren und wo ich merke, so ist, dass ich fühle mich dabei nicht wohl. Und vielleicht bist du auch in solchen Situationen oder merkst immer wieder, da ist irgendwie was, aber ich kann mit diesen Erwartungen nicht viel anfangen. Eigentlich fressen sie mich eher auf, als dass sie mich erfüllen. Und da sind Wünsche, die sind aber viel größer. Und Gott wünscht sich für dich, dass du erfüllt bist von Wünschen und nicht, dass du aufgefressen bist von eigenen Gedanken oder die andere dir einreden oder andere sagen, wie jemand zu sein hat. Und diese Erwartungen, die wir an Gott haben, diese Zusagen, die er uns gesetzt hat, danach zu greifen, ist das, was wir erwarten dürfen und miteinander Wünsche zu kommunizieren. Und wenn du heute da bist und merkst, genau das ist das, was mich im Alltag prägt und auch treibt, dass ich irgendwo hinkomme und voll Erwartung gefüllt bin oder auch andere Erwartungen von mir haben. Du merkst, ich möchte das aber, ich will nicht geleitet werden von einer Erwartungshaltung, sondern ich möchte geleitet werden von dem, der mich gemacht hat, dass Jesus mich leitet, dass der Geist, der in mir drin ist, diese Wünsche aufblühen lässt. Dann darfst du gerne kurz deine Hand ausstrecken und dafür beten. Also ich gehöre auf jeden Fall selber dazu. Ich würde gern selber dafür beten. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ich möchte nicht geleitet werden von Erwartungen von anderen oder von mir selber. Bist du heute da? Dankeschön. Ist noch jemand da, der da ist? Yes. Hey, dann würde ich so gerne dafür beten. Und wenn du magst, kannst du währenddessen auch deine Hand ausstrecken. Einfach als eine Ausrichtung. Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist, Gott. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz erfüllst und dass du uns so viele Zusagen gegeben hast, Gott. Und wir wollen die Erwartungshaltung in diese Richtung lenken und uns aufmachen, danach zu streben und das zu ergreifen, Gott. Deine Zusagen zu sehen, deine Zusagen zu fühlen, Gott, was du ausgesprochen hast und was du über Generationen schon für uns vorbereitet hast, Gott. Wir wollen dem nachfolgen, dem nachjagen und beten dich an, dass die Erwartungshaltung, die wir im Alltag sehen, die uns manchmal von innen aufwühlt und wir wissen nicht warum, Gott, wir beten dich an, dass du uns da die Möglichkeit schenkst, zur Ruhe zu kommen, davon Abstand zu nehmen und uns da nochmal bewusster zu machen, dass du da bist, Gott. Und uns zu fragen, ist es wirklich das, was nötig ist? oder wühlt mich das nur auf, Gott? Und ich segne jeden Einzelnen und wir beten dich an, Gott, dass du uns diese Erwartungshaltung nach dem Streben, nach dem Göttlichen, nach dem Himmlischen, was du hast, dass wir danach ausgerichtet sind, Gott. Danke dir dafür. Und wenn du diese Entscheidung schon noch nicht getroffen hast für Jesus und sagst, ich möchte nicht geprägt sein davon, dass ich mich von Erwartungen rumschubsen lasse oder mich selber in Slaloms dränge. Wenn du heute da bist und sagst, ich möchte diesen Jesus annehmen, der Zusagen für mich hat, die wirklich wahr sind und die gut sind, von denen ich nicht enttäuscht werde. Wenn du heute da bist, dann würde ich dich herzlich einladen, dem heute deine Hand auszustrecken und zu sagen, ja, ich möchte Erwartungen haben an den, der mich gemacht hat, an diesen Jesus, an den, der Gutes für mich vorbereitet hat. Und da würde ich auch einladen, ein ganz kurzes Handzeichen zu geben. Es beobachtet keiner. Es geht einfach darum, dieses erste Statement zu setzen, die Hand zu heben und zu sagen, ja Gott, ich möchte deine Hand ergreifen. Bist du heute da? Hey, Dankeschön. Trau dich ruhig, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist das Highlight von dem Ganzen, was wir tun, wenn sich Menschen dazu entscheiden, ja zu sagen. Bist du da? Ein ganz kleines Handzeichen, damit ich für dich beten kann.